Bayern München ist im Achtelfinale der Fußball Champions League ausgeschieden. Die Bayern verloren gegen den FC Liverpool mit 1:3. Das Hinspiel in England war 0:0 ausgegangen. Die Tore für Liverpool schossen Van Dijk und zweimal Mané. Der Treffer für die Bayern war ein Eigentor von Matip. Und hier noch einmal die Übersicht. Das britische Parlament hat einen ungeordneten Brexit abgelehnt. Der Flugzeughersteller Boeing empfiehlt ein weltweites Startverbot für alle Maschinen vom Typ 737 MAX. Für die Stasi-Unterlagen soll künftig das Bundesarchiv verantwortlich sein. Das Wetter. In der Nacht weitere Schauer oberhalb von 600 Metern Schnee. Plus 5 bis minus 2 Grad. Morgen zumeist bewölkt und vielfach Niederschläge bei 5 bis 10 Grad. Am Freitag wenig Wetteränderung, weiterhin windig, 7 bis 13 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk, 23:09, die Verkehrslage. A6 Nürnberg Richtung Heilbronn. Zwischen Schwabach-West und Neuendettelsau Gegenstände auf der Fahrbahn. A7 Fürstenreute Richtung Ulm, zwischen Bergheim und Dettingen an der Iller. Ein schwerer Unfall, bitte eine Gasse bilden. A24 Hamburg Richtung Schwerin, in Höhe Raststätte Schalsee Süd, ein Unfall. Die A45 Hagen Richtung Gießen ist zwischen Wetzlarer Kreuz und Wetzlar Ost wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A70 Bamberg Richtung Schweinfurt-Werneck ist zwischen Knetzgau und Haßfurt gesperrt. Bitte eine Gasse bilden. Und A92 München Richtung Deggendorf zwischen Erdingen und Rastplatz Moosburger Au Ost. Dort ist der rechte Fahrstreifen wegen eines Unfalls gesperrt.
Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Was das britische Parlament nicht will, das wissen wir heute Abend wieder ein bisschen genauer nach der erneuten Ablehnung gestern des von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Austrittsvertrags. Schließt das britische Parlament heute mehrheitlich einen harten Brexit, einen sogenannten No-Deal-Brexit aus. Damit ist eine Verschiebung des Termins heute Abend wohl ein bisschen wahrscheinlicher geworden, aber noch immer sind wir weit weg von jeglicher Gewissheit rund um den Brexit, unser Schwerpunktthema gleich zu Beginn dieses Journals vor Mitternacht. Der Volkswagen-Konzern verschärft den Sparkurs, bis zu 7000 Stellen sollen wegfallen, auch dazu gleich mehr. Und nach dem Boeing-Absturz in Afrika ziehen auch die USA die Notbremse. Am Abend verfügt US-Präsident Donald Trump, dass alle Maschinen des Typs 737 MAX 8 am Boden bleiben müssen. Auch das ist eines unserer Themen heute Abend, gleich im Interview mit dem Luftfahrtexperten Volker Tomalla. Das Haus habe klar gegen einen Austritt ohne Vertrag gestimmt. Sie aber werde wiederholen, was sie schon vorher gesagt habe.
The House has today provided a clear majority against leaving without a deal. However, I will repeat what I have said before.
Sagt am Abend die britische Premierministerin Theresa May im Unterhaus. Dazu kommt die stimmlich wie politisch angeschlagene May dann erstmal nicht. Parlamentspräsident Barker muss sie unterstützen. Das war auch heute Abend wieder nicht so ganz trivial, im britischen Unterhaus den Überblick zu behalten. Wie erwartet, stimmten die Abgeordneten mehrheitlich gegen einen ungeordneten Brexit, allerdings nicht, ohne Premierministerin Theresa May den nächsten Dämpfer zu verpassen. Ralf Günther berichtet.
Die Wähler haben dem Parlament gesagt, was sie gerne wollen, den Brexit. Heute wurde dort aber abgestimmt, was das Parlament nicht will, einen Brexit ohne Abkommen.
The eyes to the right, 312. The nose to the left, 308. Yeah!
Im britischen Unterhaus gab es am Abend eine knappe Mehrheit für einen Antrag, der eigentlich schon zurückgezogen wurde, aber dann doch zur Abstimmung stand, nämlich, dass das Parlament einen ungeordneten Brexit in jedem Fall ablehnt. Eine Niederlage für Theresa May, denn sie wollte den No-Deal-Brexit nur zum 29. März ausschließen. Für die Zeit danach sollte er aber auf dem Tisch bleiben. Also wechselte die Regierung am Abend ihren Kurs und drängte auf eine Ablehnung des nun geänderten Hauptantrages. Hier gab es die nächste Schlappe für die Premierministerin. Auch diese Abstimmung verlor sie, trotz Fraktionszwang. Chaos im Unterhaus, wilde Diskussionen im Anschluss und eine Theresa May, die versuchte zu erklären, was jetzt passieren kann. Wir könnten mit dem von der Regierung ausgehandelten Deal die EU verlassen. Wir könnten mit einem Deal austreten, den wir bei einem Referendum vom Volk absegnen lassen, mit dem Risiko, dass der Brexit dann abgesagt wird. Und wir könnten versuchen, einen anderen Deal auszuhandeln. Allerdings sagt die EU, es gibt nur diesen einen Deal, sonst keinen. Der No-Deal-Brexit ist gefühlt vom Tisch. Aber ist er? Viele Abgeordnete werden heute nicht müde zu erklären, dass dieser Änderungsantrag rechtlich nicht bindend ist. So auch der Tory-Parlamentarier und Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg. Der Wille des Parlaments wird durch Gesetzgebung durchgesetzt, nicht durch Anträge. Es gibt Brexit-Gesetze, sowohl bei der EU als auch im Vereinigten Königreich. Und die haben sich heute durch den Antrag nicht geändert. Im Gesetz steht, dass wir die EU am 29. März verlassen. Und auch die Premierministerin spricht von einer rechtlichen Standardeinstellung, einem Default, an dem das Parlament jetzt arbeiten muss. Der rechtliche Default bleibt, dass das Vereinigte Königreich die EU ohne Deal verlassen wird, es sei denn, es wird etwas anderes vereinbart. Und es ist jetzt die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns herauszufinden, was. Morgen geht der Abstimmungsmarathon im Unterhaus weiter. Die Abgeordneten sollen über eine mögliche Verschiebung des Austritts entscheiden, eine Verlängerung der Frist um mehrere Wochen oder Monate, mit der Europawahl Ende Mai im Nacken. Und, wenig überraschend, Theresa May wirft ihren mit der EU ausgehandelten Deal weiterhin nicht in die Tonne. Heute Abend kündigte sie an, sie plane ihr Austrittsabkommen bis zum 20. März ein drittes Mal zur Abstimmung zu stellen.
Für den Deutschlandfunk berichtete Ralf Günther und aus London zugeschaltet ist uns jetzt noch einmal unser Großbritannien-Korrespondent Friedbert Meurer. Was lernen wir aus der Abstimmung heute Abend?
Ich glaube, wir können erstens lernen, dass es eine klare Mehrheit im Unterhaus gibt, die alles daran setzt, zu verhindern, dass Großbritannien ohne einen Vertrag mit der EU die EU verlässt. Das hat sich heute so deutlich gemacht, in der ersten Abstimmung knapp, in einer zweiten Abstimmung deutlicher, dass es eine deutliche Warnung an die Brexiteers ist. Diesen Traum könnt ihr vergessen, auch wenn ihr sagt, Gesetz ist in Großbritannien am 29. März auszusteigen. Das scheint Schall und Rauch zu sein. Und zweitens haben wir gelernt, dass Theresa May nicht nur ihre eigene Partei, sondern auch ihre eigene Regierung nicht im Griff hat. Sie hat an einigen Stellen heute Abend eingegriffen, Fraktionszwang verhängt. Und das bedeutet, Regierungsmitglieder, dazu zählen Minister, Staatssekretäre, Unterstaatssekretäre, müssen so abstimmen, wie Theresa May das will. Und sie haben es fortlaufend nicht getan. Sie haben munter anders abgestimmt. Normalerweise müsste es heute Abend reihenweise über ein Dutzend Rücktritte zwingend von Regierungsmitgliedern geben. Theresa May drückt ein Auge zu und sagt, die meisten haben sich unterhalten, ich akzeptiere das. Das Ganze ist ein einmaliger Vorgang im Unterhaus.
Und Sie haben gesagt, das erhöht jetzt den Druck auch auf die Brexiteers. Zeigen die sich davon denn beeindruckt?
Also wir haben ja eben gerade gehört, dass Theresa May vorhat, spätestens kommenden Mittwoch ein drittes Mal über den EU-Vertrag abstimmen zu lassen. Sie will, nach dem, was das Unterhaus heute bekundet hat, den Brexiteers die Pistole auf die Schläfe setzen. Sie will ihnen sagen, wenn ihr bei dieser dritten Abstimmung wieder nicht in nennenswerter Zahl zustimmt, dann wird es erstens nicht nur eine Verlängerung geben, eine Verschiebung des Brexits, sondern es wird hochwahrscheinlich eine Verschiebung des Brexits geben in der Länge von mindestens einem Jahr. Es gibt Signale von Brexiteers, dass denen jetzt die Knie weich werden. Nicht allen. Aber es zeichnet sich ab, dass Theresa May vielleicht am nächsten Mittwoch eine Chance hat, im dritten Anlauf eine Mehrheit zu bekommen.
Wobei auch diese Verschiebung ja noch an weitere Eventualitäten geknüpft ist, zum Beispiel auch daran, dass die EU dazu ja nochmal zustimmen müsste. Warum werden den Brexiteers, so wie Sie es gerade sagen, die Knie jetzt weich? Die können sich doch eigentlich zurücklegen, denn wenn jetzt gar nichts mehr passiert bis zum 29. März, dann bleibt es doch dabei, wie Theresa May auch gerade geschildert hat, bei dieser Default-Einstellung, dass dann der No-Deal-Brexit kommt.
Die Brexiteers haben gehofft, dass die Verschiebung nur bis Mai dauert, maximal Juni, und dass sie dann ihre Karte dann doch ziehen können, ohne Vertrag die EU zu verlassen. Theresa May hat jetzt selbst gesagt, das wird nur gehen, wenn er dem Vertrag zustimmt. Nur dann, eine Verschiebung ist jetzt sowieso und in allen Fällen unausweichlich. Wenn dem Vertrag zugestimmt wird, ist es eine technische Verschiebung um 3 Monate und nicht mehr. Wenn der Vertrag abgelehnt wird, wenn die Brexiteers hart bleiben, dann reden wir hochwahrscheinlich über eine Verlängerung von 1 Jahr. Das ist eine katastrophale Ansage für die Brexiteers. Das wollen sie auf gar keinen Fall nicht.
Und was ist Ihre Prognose? Eine Verlängerung, eine Verschiebung des Termins, die zeichnet sich jetzt als immer wahrscheinlicher ab.
Also die Verschiebung wird auf jeden Fall kommen, fragt sich nur noch kurz oder lange Verschiebung. Wird es nächste Woche eine Mehrheit für den Vertrag geben? Ich persönlich glaube, es wird nicht reichen. Wir werden auf eine längere Verschiebung des Brexits zusteuern. Das ist im Moment meine Einschätzung.
Sie beobachten das weiter für uns. Vielen Dank für diese Einschätzungen, für diese Beobachtungen heute Abend an Friedbert Meurer nach London. Europas größter Autobauer verschärft seinen Sparkurs weiter. VW will sich finanzielle Bewegungsfreiheit verschaffen für Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung. Mehrere tausend Stellen sollen dafür eingespart werden. Die Rede ist von bis zu 7000. Alexander Budde berichtet.
Nun ist es offiziell. Die Kernmarke Volkswagen will über die bestehende Sparrunde hinaus in den nächsten 5 Jahren noch einmal 7000 Stellen in der Verwaltung streichen und damit von 2023 an eine Gewinnverbesserung von 5,9 Milliarden Euro jährlich erzielen. Der Stellenabbau wird vor allem den Konzernsitz Wolfsburg treffen. Volkswagen investiert rund 4,5 Milliarden Euro in die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Das ermögliche personelle Einsparungen in Bereichen, die heute noch stark von analogen Routineaufgaben geprägt sind, erläutert Ralf Brandstätter. Und der für das Tagesgeschäft zuständige Vorstand versichert:
Wir werden den Wandel gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern gestalten. Nicht zuletzt haben wir gemeinsam das gleiche Zielbild von Volkswagen. Volkswagen soll effizienter, agiler und gerade in der Verwaltung als Arbeitgeber attraktiv und modern sein.
Betriebsbedingte Kündigungen sind für die Stammbelegschaft bis 2025 ausgeschlossen, sagt Personalvorstand Gunnar Kilian. Die Stellen sollen beim freiwilligen Ausscheiden von Mitarbeitern mit Altersteilzeitverträgen nicht neu besetzt werden.
Wir haben auch grundsätzlich darüber gesprochen, dass Volkswagen in der aus unserer Sicht glücklichen Sicht ist, dass die eigentlich geburtenstarken Jahrgänge jetzt erst kommen. Das heißt, in den nächsten 3 Jahrgängen, den Jahrgängen 62, 63 und 64, haben wir ein Potenzial von rund 11.000 Beschäftigten, die die Altersteilzeit in Anspruch nehmen können.
Der VW-Betriebsrat möchte die Altersteilzeitangebote nicht nur auf die Verwaltung begrenzen, sondern fordert diese auch für die Mitarbeiter in der Produktion. Bei Volkswagen werden nur Arbeitsplätze abgebaut, wenn die Tätigkeit dahinter tatsächlich wegfällt, stellt Konzernbetriebsrat Bernd Osterloh in einer schriftlichen Erklärung klar. Einer Fremdvergabe werde die Arbeitnehmerseite niemals zustimmen. 2016 haben beide Seiten bereits ein Reformprogramm vereinbart. Neben der Auslichtung der Modellvielfalt regelt es auch die Arbeitsteilung der heimischen Produktionsstandorte. Laut Zukunftspakt gehen allein in Deutschland 23.000 Stellen verloren, unterm Strich 14.000, weil zugleich in Zukunftsbereichen wie der Softwareentwicklung neue Arbeitsplätze entstehen. Der Pakt sei auf gutem Wege, so der Vorstand heute, aber nicht ausreichend, denn Europas größter Autobauer hat sein Renditeziel klar verfehlt. Vor allem die Probleme bei der Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP haben Bremsspuren in der Bilanz hinterlassen. Einbußen, die sich der Konzern angesichts des enormen Kostendrucks durch den Wandel hin zum autonomen Fahren und zur Elektromobilität eigentlich nicht leisten konnte. Im Herbst soll das erste Modell der neuen vollelektrischen ID-Familie vom Band rollen.
Bis zum Jahr 2023 steckt allein die Marke Volkswagen rund 9 Milliarden Euro in ihre Elektrooffensive. Unser Ziel ist es, bis 2025 die weltweite Nummer 1 in der Elektromobilität zu werden.
Und bis dahin mehr als 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr verkaufen, sagt CEO Brandstätter.
Bei VW drohen Stellenstreichungen, Alexander Budde berichtete. Weitreichende Startverbote für Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX 8 hatten die Flugsicherheitsbehörden in Europa und Asien gestern schon beschlossen. Die Reaktion war das auf den Absturz der Boeing 737 MAX 8 vor einigen Tagen in Äthiopien. Die Maschine war kurz nach dem Start verunglückt. Fast 160 Menschen starben. Und einen ganz ähnlichen Fall hat es vor einigen Monaten schon mit einem Flugzeug desselben Typs in Indonesien gegeben. Heute folgte Kanada mit einem Startverbot für die Maschinen und am Abend auch die USA, wie Sebastian Schreiber berichtet.
Der Druck auf Boeing und die Vereinigten Staaten, die Flugzeuge nicht mehr fliegen zu lassen, war zuletzt immer größer geworden. Dutzende andere Staaten auf der ganzen Welt, darunter auch Deutschland, haben Starts und Landungen der Boeing 737 MAX-Serie bereits verboten, während die Maschinen in den USA weiter fliegen durften. Nun also die Kehrtwende. US-Präsident Trump sagte, das Flugverbot der Boeing 737 MAX-Serie sei mit Boeing und der US-Luftfahrtbehörde FAA abgestimmt. Piloten und Airlines seien bereits informiert. Die Sicherheit der Amerikaner und aller Menschen hat höchste Priorität. Boeing ist ein großartiges Unternehmen. Es wird dort gerade hart gearbeitet. Ich hoffe, sie finden schnell eine Lösung. Bis dahin bleiben die Flugzeuge am Boden. Boeing teilte mit, der Konzern halte die Flugzeuge weiter für sicher, unterstütze jedoch die Entscheidung, die MAX-Serie vorerst am Boden zu lassen. Es sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Boeing 737 MAX 8 war in die Kritik geraten, nachdem Flugzeuge des Typs in Indonesien im vergangenen Oktober und in Äthiopien am vergangenen Wochenende abgestürzt waren. Im Zentrum der Diskussion über die Sicherheit der Flugzeuge steht ein neues Bordprogramm, das den Steigungswinkel der Maschinen kontrollieren soll. Experten vermuten, dass das System eine Rolle bei den Abstürzen gespielt hat. Boeing hat bereits angekündigt, die Software der Maschinen zu aktualisieren. Die US-Luftfahrtbehörde FAA teilte mit, es könne jedoch Monate dauern, bis das Update abgeschlossen sei.
Sebastian Schreiber aus Washington und am Telefon ist Volker Tomalla, Luftfahrtexperte und Chefredakteur des Portals aerobus.de. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Schuld.
Wir haben es gehört, Boeing sagt, die Maschinen seien weiterhin sicher. Glauben Sie das auch?
Nein, wenn die Maschinen hundertprozentig sicher wären, dann hätte Boeing einem solchen Schritt nie zugestimmt und auch die FAA, die amerikanische Luftfahrtbehörde, hätte sich nie dem Druck der Öffentlichkeit gebeugt, wenn sie zu 100% davon überzeugt gewesen wären, dass die Maschinen hundertprozentig sicher gewesen sind.
Jetzt waren die US-Behörden ja mehr als zögerlich mit der Entscheidung. Haben Sie verstanden, warum?
Nun, die FAA hat ja eine besondere Verantwortung für die amerikanische Industrie auch und hat deswegen gezögert. Und die FAA hat in ihrer Anweisung, die Flugzeuge zu grounden, gesagt, es hätten neue Erkenntnisse gegeben von der Untersuchung des Wracks und von der Untersuchung von Satellitendaten. Dem kann man auch glauben, dass das so ist. Und damit war eigentlich das Fass zum Überlaufen gebracht und die FAA hatte überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als die Flugzeuge zu grounden.
Welche Form von Hinweisen könnten das gewesen sein?
Also es könnten zum Beispiel Hinweise gewesen sein, dass das Flugzeug in der Höhe fluktuiert hat, dass die Maschine eben nicht einen geraden Steigflug hinter sich gebracht hat, sondern dass sie eben geschwankt ist während des Fluges. Und damit wäre ein ganz klarer Hinweis darauf gegeben, dass dieses MCAS-Sicherheitssystem wieder unfallursächlich sein könnte.
Wir haben gesehen, dass die USA sehr zurückhaltend waren. Gestern hagelte es schon sozusagen aus aller Welt. Startverbote in Asien, in Europa war die Entscheidung ja ganz schnell da. Und jetzt die USA als Nachzügler heute Abend. Ist das dann tatsächlich auch eine wirtschaftspolitisch gefärbte Zögerlichkeit?
Die wirtschaftspolitische Sache spielt eine Rolle. Die Wirtschaftspolitik ist wichtig, auch gerade weil die Luftfahrtbehörde den Auftrag hat, auch die Industrie mit zu schützen, ganz klar. Und hier hat man bis zum letzten Augenblick, bis zu dem man warten konnte, gewartet. Und das wird der FAA sicher auch in Zukunft noch vorgeworfen werden, dass sie da zu lange gezögert hat.
Und dass sie jetzt dann aber doch nachzieht, das war als ja sowas wie eine vertrauensbildende Maßnahme dann jetzt unvermeidlich.
Ich glaube, das war die letzte Rettung, um in irgendeiner Form Image-Schaden von der amerikanischen Industrie und von der FAA abzuwenden, nachdem alle anderen Behörden, die das ja nicht aus Willkür heraus gemacht haben, dass sie die Flugzeuge mit einem Flugverbot belegt haben, sondern die haben ja auch ihre Erkenntnisse gehabt und das war einfach unabdingbar, dass die FAA danach zieht.
Sie haben gerade geschildert, dass die FAA da durchaus die Interessen von Boeing, eines wichtigen US-amerikanischen Unternehmens, da mit im Blick hat. Welche Rückschlüsse lässt es denn zu auf das Genehmigungsverfahren solcher Maschinen, die ja sicherlich oder die sich der Laie ja als nicht unaufwendig vorstellt? Würden Sie diese Rückschlüsse ziehen?
Nein, das würde ich nicht ziehen, aus dem einfachen Grund, da diese Flugzeuge international zugelassen werden. Es gibt eine Lead-Agentur, in dem zum Beispiel bei der Boeing war es die FAA, aber gleichzeitig sind auch Inspektoren von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, EASA, hier aus Köln, mit an Bord gewesen und haben diesen Prozess parallel überwacht. Also bei der Zulassung dieses Flugzeuges gibt es dort keine besonderen nationalen Gegebenheiten.
Jetzt hat es einiges an Gerangel gegeben um die Untersuchung der Blackbox. Die hätte normalerweise in die USA gehen müssen für die Untersuchungen. Das hat Äthiopien nicht zugelassen, war ganz fest davon überzeugt, dass es nach Europa gehen müsse. Deutschland hat abgewunken und jetzt geht die Blackbox nach Frankreich, um dort untersucht zu werden. Wird das dann wiederum die Amerikaner misstrauisch machen?
Das wird die Amerikaner misstrauisch machen und die einzige Möglichkeit, um sowas zu umgehen, ist, dass man ein internationales Team damit beauftragt. Es gibt eine verantwortliche Behörde, das wird die französische Flugunfalluntersuchungsbehörde sein, aber die muss unbedingt zulassen, dass eben ein internationales Team aus unabhängigen Experten bei dieser Auswertung dabei ist.
Und lassen sich schon erste Prognosen stellen, was die Ursachen nun als solche betrifft? Werden wir Parallelen sehen zu dem Absturz vor einigen Monaten in Indonesien?
Die Satellitendaten, von denen die FAA gesprochen hat, deuten darauf hin, dass es Parallelen zum Absturz in Indonesien gibt. Und der Absturz in Indonesien wiederum ist im Zusammenhang mit dem Schutzsystem MCAS zu sehen. Und wenn sich das bewahrheitet, dann war das Grounding auch absolut richtig, diese Flugzeuge jetzt mit einem Flugverbot zu belegen.
Richtig und gleichzeitig tödlich. Erklären Sie uns nochmal, warum dieses MCAS, dieses Sicherheitssystem, das sogenannte, seinen Namen verdient bei der traurigen Bilanz, die wir jetzt haben.
Eigentlich ist das System ein Schutzsystem, das verhindert, dass das Flugzeug die Nase zu hoch nimmt. Wenn der Pilot, wenn er manuell fliegt, dass die Flugzeugnase zu steil anstellt, dann verhindert dieses System, indem es die Nase des Flugzeugs wieder runterdrückt, dass das Flugzeug in einen gefährlichen Flugzustand gerät. Der Pilot der Lion Air-Maschine wusste nicht, dass ein solches System an Bord war, weil es in dem Flughandbuch nicht aufgeführt war. Und deswegen hat er vom Start bis zur Landung, bis zum Absturz die ganze Zeit gegen das System gekämpft und hat verloren. Nach diesem Lion Air-Absturz war es so, dass die Piloten dieses Flugzeugtyps erheblich sensibilisiert waren. Die wussten alle, dass ein solches System an Bord war und die wussten auch, dass sie einfach nur den Autopiloten einschalten mussten oder eine Sicherung ziehen mussten, um einen solchen Absturz zu verhindern. Das wiederum macht ja diesen Absturz in Äthiopien extrem mysteriös, weil der Pilot hatte 8000 Stunden, der war auf dieses System sensibilisiert und trotzdem ist dieses Flugzeug abgestürzt. Und das ist auch der Grund, warum dann die Indonesier, die Europäer so schnell reagiert haben und gesagt haben, wenn da ein Zusammenhang mit diesem System besteht, dann ist da was nicht in Ordnung und deswegen müssen wir die Flugzeuge mit einem Flugverbot belegen.
Einschätzungen heute Abend von Volker Tomalla, Luftfahrtexperte und Chefredakteur des Portals aerobus.de, heute hier bei uns im Deutschlandfunk. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür.
Danke ebenfalls.
Und jetzt wird es gleich 23.32 Uhr. Wir schauen auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Technisch wie juristisch ist das Thema ungeheuer kompliziert. Die Debatte um ein neues EU-Urheberrecht und die umstrittenen Upload-Filter. Trotzdem mobilisiert es viele junge Leute in Europa. Thema heute in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Robert Köhler berichtet.
Die Reform schränkt unsere Meinungsfreiheit ein. So sehen Kritiker die von der EU geplante Richtlinie zum Urheberrecht. Kern des Problems: sogenannte Upload-Filter. Diese sollen automatisch jeden Inhalt durchleuchten, den Nutzer auf Plattformen wie YouTube hochladen. Erkennt der Filter einen Verstoß gegen das Urheberrecht, wird der Inhalt nicht veröffentlicht. Das wird so nicht funktionieren, findet Anke Domscheit-Berg von den Linken.
Dann sind halt diese Filter auch oft total falsch. Also die bilden sich ein, dass jemand das Urheberrecht gerade verletzt, tut's aber gar nicht. Es betrifft dann Meinungsfreiheit, wenn Dinge gelöscht werden, zu Unrecht gelöscht werden.
Den Unionsparteien geht es bei der Reform des Urheberrechts vor allem darum, große Plattformen wie YouTube und Facebook beim Schutz von geistigem Eigentum stärker in die Pflicht zu nehmen. Alexander Hoffmann, CSU-Bundestagsabgeordneter.
Wir wollen, dass derjenige, der verdient, auch verantwortlich ist für die Durchsetzung des Urheberrechts.
Ende des Monats soll das EU-Parlament endgültig über die Reform abstimmen. Für den 23. März sind europaweit Demonstrationen gegen die Urheberrechtsreform geplant. In Bayern unter anderem in München, Fürth und Würzburg.
Mit Kalifornien hat heute der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat die Todesstrafe ausgesetzt. Markus Schuler.
Das absichtliche Töten einer anderen Person ist falsch, erklärte Gouverneur Gavin Newsom. Er werde Hinrichtungen nicht zulassen. Die Todesstrafe sei unvereinbar mit den Werten Kaliforniens. Sie passten nicht zu einer zivilisierten Gesellschaft. US-Präsident Trump hat die Entscheidung des kalifornischen Gouverneurs kritisiert. Er setze sich mit der Aussetzung der Todesstrafe für eiskalte Killer über den Wählerwillen hinweg. In 20 der 50 US-Bundesstaaten ist die Todesstrafe bereits abgeschafft. Gouverneur Newsom will nun auch die Hinrichtungszelle auf der Gefängnisinsel San Quentin nahe San Francisco schließen. Dort befindet sich die Mehrzahl der zum Tode verurteilten Häftlinge. In den Todestrakten des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates gibt es derzeit 737 Häftlinge. Das sind mehr als in jedem anderen Bundesstaat und entspricht rund einem Viertel der zum Tode verurteilten Häftlinge in den gesamten USA. Zuletzt war im Jahr 2006 in Kalifornien ein Todesurteil vollstreckt worden. Der Vollzug der Todesstrafe wurde in den vergangenen Jahren immer wieder durch gerichtliche Anfechtungen verhindert. Seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA 1976 wurden in Kalifornien 13 Häftlinge exekutiert. Menschenrechtler haben die Entscheidung Kaliforniens gelobt.
Die US-Regierung hat heute ihre Länderberichte zur Menschenrechtslage weltweit vorgelegt. Martina Butler.
Die USA kritisieren die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien deutlich. Das Außenministerium hat in dem Zusammenhang in seinem jährlichen Bericht zur Menschenrechtslage den Mord an dem regimekritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi durch ein Tötungskommando erwähnt. Es habe außerdem Hinrichtungen für nicht gewalttätige Straftaten und Folter durch Regierungsvertreter gegeben. China spiele im Hinblick auf Menschenrechtsverstöße in einer ganz eigenen Liga, so Außenminister Mike Pompeo. Camps, in denen Menschen beispielsweise wegen ihres Glaubens festgehalten und gefoltert werden, vergleichen die USA mit den 30er Jahren. China versuche, die Kultur und Religion ganzer Bevölkerungsgruppen auszulöschen. Außenminister Pompeo wies besonders auf Menschenrechtsverstöße im Iran, Südsudan und Nicaragua hin. Nach Ansicht des US-Außenministeriums habe Nordkorea keine Fortschritte in Sachen Menschenrechten gemacht, seit es Gespräche mit den USA gibt. Es sei immer noch eins der Länder mit den schlimmsten Menschenrechtsverletzungen auf der Welt. Im Bericht wird im Kapitel über Deutschland ebenso auf Gewalt, die antisemitisch motiviert ist, hingewiesen, wie auf Verbrechen gegen Mitglieder der LGBTQ-Community.
Die Bundesregierung hat die Weichen für eine deutliche Erhöhung des Briefportos gestellt. Andreas Reuter.
Allgemein wird erwartet, dass das Porto für einen Standardbrief von jetzt 70 Cent auf rund 90 Cent steigen könnte. Allerdings war der heutige Beschluss dafür erst der erste Schritt. Die Regierung änderte die Kriterien, nach denen die Bundesnetzagentur die Höchstgrenze für eine Portoerhöhung festlegt. Diese Obergrenze wird nun deutlich höher ausfallen als noch zum Jahreswechsel, als die Netzagentur nur einen Anstieg auf 80 Cent erlauben wollte. Am Ende legt die Post selbst fest, ob sie den neuen Rahmen ganz ausschöpft und ob sie die Preise auf einen Schlag kräftig erhöht oder in kleineren Etappen. Bis zur endgültigen Entscheidung dürfte es noch einige Wochen dauern. Die FDP hat die Erhöhung bereits heftig kritisiert. Frank Hauben, der wirtschaftspolitische Sprecher, sprach von einer Selbstbedienungsmentalität, da der Bund als größter Anteilseigner der Post von höheren Einnahmen profitiere. Der
Der Bund, so Hauben, habe die eigenen Interessen stärker im Blick als die der Konsumenten. Zuletzt war das Porto 2016 erhöht worden von 62 Cent auf 70 Cent.
Und vom Porto zur Börse. Von den weiteren Ungewissheiten um den Brexit zeigen sich die Märkte heute unbeeindruckt. Aus Frankfurt am Main, Ulla Herrmann.
Trotz der Hängepartie um den Brexit, das deutsche Börsenbarometer hat nach Gewinnen an der New Yorker Wall Street ins Plus gedreht. Der DAX schloss 0,4% höher bei 11.572 Punkten. Volkswagen wollte seine Lkw- und Bustochter Traton eigentlich noch vor Ostern an die Börse bringen. Der milliardenschwere Börsengang wird jetzt aber erst einmal abgeblasen. Das Umfeld sei einfach zu schlecht, hieß es. Aktien des Autobauers VW sackten zunächst kurzfristig ab, legten am Abend aber wieder 1% zu. Denn der Wolfsburger Autokonzern will 5.000 bis 7.000 weitere Stellen abbauen. Sparen, so etwas hört man an der Börse gern. Der Sportartikelhersteller Adidas hatte im vergangenen Jahr zwar ordentlich verdient, aber der Geschäftsausblick enttäuschte. Die Adidas-Aktie verlor 2,5%. Ähnlich im Minus der Versorger E.ON, obwohl der Energiekonzern mehr Dividende zahlen will und die selbst gesteckten Geschäftsziele erreicht hatte. Schlusslicht war erneut Wirecard, der DAX-Neuling. Wirecard und seine Geschäftspraktiken sorgten an der Frankfurter Börse mal wieder für Unruhe. Am Vorabend hatte der Zahlungsdienstleister bekannt gegeben, dass der für die Asienregion verantwortliche Accounting Manager freigestellt worden war. Hintergrund ist eine in Singapur laufende Untersuchung zu angeblichen Bilanzunregelmäßigkeiten von Mitarbeitern. Nun wirft die Staatsanwaltschaft in Singapur dem Unternehmen vor, es wolle Ermittlungen behindern. Schon am Vortag war die Wirecard-Aktie stärkster Verlierer im DAX. Erneut rutschte sie um über 6% nach unten.
Und noch der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss auch im Plus bei 25.703 Punkten. Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Cohen, der war schon vor einiger Zeit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. In der vergangenen Woche dann erging eine Haftstrafe gegen einen weiteren früheren Vertrauten Donald Trumps, gegen seinen früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort. Die Vorwürfe drehen sich nicht direkt um seine Arbeit für Trump. Auf knapp 4 Jahre hatte das Gericht in der vergangenen Woche erkannt, wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs, und ein anderes Gericht erhöht jetzt das Strafmaß wegen weiterer Vorwürfe auf mehr als 7 Jahre. Thilo Kössler fasst zusammen.
Eigentlich sollte dieses Urteil von Bundesrichterin Amy Berman Jackson in Washington D.C. einen Schlusspunkt setzen unter die Strafverfahren gegen den fast 70-jährigen ehemaligen Wahlkampfmanager von Donald Trump. Doch kaum war dieses zweite Urteil binnen einer Woche gegen Paul Manafort gesprochen, erhob die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates New York neue Anklage wegen millionenschweren Hypothekenbetrugs und Fälschung von Geschäftsunterlagen. Mit diesem neuen Verfahren im Bundesstaat New York wurden auch alle Hoffnungen Paul Manaforts auf Begnadigung durch Donald Trump zunichte gemacht. Die Begnadigungskompetenz des Präsidenten erstreckt sich nur auf Urteile von Bundesgerichten. Manafort wurde in Washington wegen versuchter Zeugenbeeinflussung und wegen illegaler Lobbytätigkeit für eine fremde Regierung zu weiteren 43 Monaten Haft verurteilt. Gemeinsam mit dem Urteil des Bundesrichters in Virginia, der Manafort wegen Finanzbetrügereien vor einer Woche zu 47 Monaten Haft verurteilt hatte, addiert sich das Strafmaß auf jetzt insgesamt 7,5 Jahre Gefängnis, wobei die Zeit seiner Untersuchungshaft noch angerechnet wird. Nach Ansicht der demokratischen Senatorin Dianne Feinstein beinhaltet dieses Urteil angesichts des fortgeschrittenen Alters Manaforts ein beträchtliches, aber gerechtfertigtes Strafmaß.
I think 7 years is a substantial and certainly adequate sentence.
Manafort hatte sich zwar vor dem Gericht in Washington reumütig gezeigt, anders als vor einer Woche, als er mit keinem Wort auf seine Schuld einging. Das konnte jedoch Richterin Jackson nicht richtig überzeugen. Es falle ihr schwer, angesichts der Vielzahl der Lügen, angesichts des ganzen Ausmaßes der Betrügereien und der riesigen Geldsummen, die Manafort vor sich auf die Seite brachte, nicht mit dem Strafmaß zu übertreiben, sagte sie. Richterin Jackson sah sich genötigt klarzustellen, dass Manafort nicht wegen seiner Tätigkeit für Donald Trump verurteilt werde, sondern wegen seiner illegalen Arbeit als Lobbyist für russlandfreundliche Politiker in der Ukraine. Der Verdacht der sogenannten Collusion, der Geheimabsprache zwischen Trumps Wahlkampfteam und dem russischen Geheimdienst, sei Gegenstand der Untersuchungen von Sonderermittler Mueller, nicht aber Gegenstand der Anklage gegen Manafort. Jackson sah sich zu dieser Klarstellung genötigt, weil der Anwalt Manaforts nach dem Urteil in Virginia wahrheitswidrig behauptete, behauptet hatte, der Prozess habe den eindeutigen Beweis erbracht, dass es kein heimliches Zusammenspiel mit russischen Kräften gegeben habe. Kaum war das Urteil in Washington gesprochen, wiederholte Manafort's Anwalt Kevin Dowing prompt diese Behauptung unter empörten Lügner-Zwischenrufen von Prozessbeobachtern.
No evidence of any Russian collusion in this case, so that makes two courts. Two courts have ruled no evidence of any collusion with any Russian.
That's not what
Part
she said.
Der Anwalt Manafort legte damit erneut den Verdacht nahe, dass er durch die Wiederholung des präsidialen Mantras No Collusion seinen Mandanten bei Donald Trump zur Begnadigung empfehlen wollte. Trump erklärte später, daran habe er noch keinen Gedanken verschwendet.
I have not even given it a thought as of this moment.
Indes wiederholte auch Trump die wahrheitswidrige Behauptung, dass erneut der Beweis erbracht worden sei, dass es keine illegalen Absprachen zwischen ihm und den Russen gegeben habe.
That was proven today. No collusion. There's no collusion.
Alle Überlegungen über eine Begnadigung sind nun hinfällig. Durch die neue Anklageerhebung in New York haben die dortigen Justizbehörden Manafort die Tür zur befreienden Begnadigung zugeschlagen. Der Präsident hat auf Ebene der Bundesstaaten keinen Zugriff auf die Urteile der dortigen Gerichte. Nach Angaben der New York Times könnten sich die neuen Vorwürfe gegen Paul Manafort zu einer Haftstrafe von weiteren 25 Jahren addieren.
Thilo Kössler. Um 0,5 Prozentpunkte ist der Beitragssatz zum Jahresbeginn gestiegen. Absehbar werden die Kosten für die Altenpflege auch weiter in die Höhe gehen. Eine Grundsatzdebatte zur Finanzierung der Pflege fordert darum Gesundheitsminister Spahn. Da geht die SPD mit dem Vorschlag in die Offensive, auf Steuerzuschüsse zu setzen. Aus Berlin dazu Volker Finthammer.
Erst zum Jahresanfang sind in der Pflegeversicherung höhere Beiträge in Kraft getreten und die monatlichen Abzüge für die Versicherten auf über 3% gestiegen. Kinderlose zahlen sogar noch etwas mehr. Und schon bei der vorangegangenen Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages wurde deutlich, dass dieser Schritt allenfalls bis zum Jahr 2022 reicht, weil die Kosten in der Pflegeversicherung ob der zunehmenden Zahl älterer Menschen in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen werden. Allein im vergangenen Jahr hat die Pflegeversicherung ein Minus von über 3,5 Milliarden Euro verbuchen müssen, was aufgrund der noch aufgebrauchten Rücklagen nicht zu einer stärkeren Beitragsanhebung geführt hat. Klar ist auch, dass sich der zu zahlende Eigenanteil, der heute schon im bundesweiten Durchschnitt 618 Euro für jeden Pflegefall im Pflegeheim beträgt, mit jeder der angestrebten Verbesserungen in der Pflege weiter erhöhen wird. Die Sozialdemokraten wollen mit ihrem aktuellen Vorstoß das System nun so ändern, dass der Eigenanteil der Pflegebedürftigen gesetzlich festgelegt und damit gedeckelt wird, damit die in dem System notwendigen Zuzahlungen kalkulierbar und verlässlich seien, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dafür sollen die Kosten der medizinischen Behandlungspflege der Heimbewohner künftig von den Krankenkassen bezahlt werden, die derzeit noch, anders als die Pflegeversicherung, über hohe Überschüsse verfügen. Daneben soll es einen dynamisierten Zuschuss aus dem Steuertopf geben, zumindest für alle versicherungsfremden Leistungen in der Pflege. Auch die Ausweitung der Versicherungspflicht auf Beamte und Selbstständige, die erst einmal zu steigenden Einnahmen führen würde, wird für einen späteren Zeitpunkt erwogen. Hintergrund der Initiative ist ein Entschließungsantrag der Länder Hamburg, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein, der am kommenden Freitag im Bundesrat zur Abstimmung steht und in dem eine Obergrenze für den von den Betroffenen zu zahlenden Eigenanteil gefordert wird.
Den Eigenanteil muss man auf jeden Fall also begrenzen. Das ist nicht nur eine Länderangelegenheit, sondern das sehen wir ganz genauso. Wenn der Eigenanteil ständig steigt, dann werden die Menschen im Alter durch Armut bedroht, weil sie sich die Pflege nicht leisten können. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Auch ein erhöhter Steuerzuschuss ist wichtig. Wir müssen mehrere Schrauben hier gleichzeitig anziehen, denn sonst wird das hier sehr schnell ein soziales Problem werden,
sagt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach gegenüber dem Deutschlandfunk. Aber die SPD steht mit diesem Vorstoß nicht alleine da. Auch der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus sieht die Notwendigkeit der Begrenzung der Zuzahlungen, damit die Heimkosten für Betroffene und Angehörige nicht aus dem Ruder laufen. Auch er plädiert für die Übernahme der Kosten für die medizinische Versorgung von Heimpatienten durch die Krankenkassen. Auch der Einsatz von Steuermitteln dürfe kein Tabu mehr sein, um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen und das notwendige Personal zu finden, betonte Westerfellhaus.
Aus Berlin unser Korrespondent Volker Finthammer. Weltweit gilt die Institution als vorbildlich, eine Errungenschaft der friedlichen Revolution, die Stasi-Unterlagenbehörde. Knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall zeichnet sich jetzt das Ende dieser Institution in der bisherigen Form ab. Matthias Reiche berichtet.
Gut möglich, dass dies der letzte Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen war. Seine Behörde soll im Bundesarchiv aufgehen und damit hat sich dann auch der Job für Roland Jahn als amtierender Chef erledigt.
Dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, so wie ja im Gesetz formuliert ist, wird es so nicht mehr geben. Und die Stasi-Unterlagen werden dann vom Bundesarchiv verwaltet, organisatorisch. Und das Ganze wird das Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv machen.
Befürchtungen, dass damit der Zugang zu den Unterlagen eingeschränkt würde, seien unberechtigt, versichert Roland Jahn. Das Recht auf Akteneinsicht soll auch weiter uneingeschränkt gelten.
Die Dienstleistung, Aktenantrag, Akteneinsicht, Beratung, Informationen werden an den Außenstellen, an denen wir jetzt präsent sind, weiter erfolgen. Das heißt, der Mann aus Riesa, der momentan sich an die Außenstelle Dresden wendet, wird dies dort weiter tun, kann dort auch seine Akteneinsicht erfolgen.
Über den Zeitplan der Umstrukturierung muss nun der Bundestag entscheiden und das möglichst schnell, sagt Roland Jahn, denn es gehe ja auch um sehr viel Geld.
Wir wollen, dass so schnell wie möglich eine archivgerechte Lagerung sichergestellt ist. Dafür müssen Archivzweckbauten errichtet werden oder Umbauten erfolgen.
In naher Zukunft soll es dann auch möglich sein, den Antrag auf Akteneinsicht digital zu stellen und auch auf diesem Wege an die Unterlagen zu kommen, sagt Michael Hollmann. Der Präsident des Bundesarchivs verspricht gleichzeitig, dass keiner der rund 1.400 Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde arbeitslos würde.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir auf niemanden und auf niemandes Kompetenz verzichten können, sowohl persönlich, was die inhaltliche Kompetenz angeht, auch was die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Also das heißt, alle, die jetzt derzeit im Stasi-Unterlagenarchiv arbeiten, werden danach auch im Bundesarchiv weiterarbeiten. Ein Großteil in diesem herausgehobenen Stasi-Unterlagenarchiv, das eine gewisse eigene Form im Bundesarchiv annehmen wird, wie das Militärarchiv oder das Filmarchiv auch hat.
Gleichzeitig soll am historischen Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg ein sogenanntes Kompetenzzentrum zum Erhalt der Akten entstehen. Dort sollen die zerrissenen Unterlagen rekonstruiert werden. In rund 15.000 Säcken lagern etwa 500 Millionen Papierschnipsel, die noch zusammengesetzt werden sollen.
Informationen von Matthias Reiche. Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche hat die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz beschäftigt. Missbrauchsbeauftragter Ackermann kündigte heute die Zusammenarbeit mit unabhängigen Beratungsstellen an. Diese Ankündigung trifft zusammen mit einer wichtigen juristischen Entscheidung aus Melbourne. Dort wurde der australische Kardinal George Pell wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 6 Jahren Haft verurteilt. Lena Bodewein berichtet.
Immerhin ist er im Gefängnis, auch wenn das noch lange keine Gerechtigkeit bringt. So jubelten einige Zuschauer und Demonstranten vor dem Bezirksgericht in Melbourne. Dort hatte kurz zuvor am Morgen der Richter Peter Kidd das Strafmaß für Kardinal Pell verkündet.
Cardinal Pell, would you please stand?
Erheben Sie sich bitte,
forderte er ihn auf.
I sentence you to a total effective sentence of 6 years imprisonment.
Ich verurteile Sie zu einer Strafe von 6 Jahren Haft. Bewährung ist erst nach 3 Jahren und 8 Monaten möglich.
Das Urteil und wie der Richter es begründete, das wurde live im Fernsehen übertragen. Das wirkte wie eine Verkehrung der Verhältnisse nach einem Verfahren, das zwar die Nation und die Welt bewegte, über das aber niemand berichten durfte, so lange bis der Schuldspruch öffentlich wurde. Der Richter hatte eine Art Maulkorb verhängt, eine Suppression Order, die verhindern sollte, dass die Jury durch Berichterstattung beeinflusst würde. Erst 2 Monate nach dem Schuldspruch, Ende Februar, hob er diesen Maulkorb auf. Der Fall Pell bewegt die Australier sehr. Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen hatte es hier 10.000-fach gegeben. Eine königliche Kommission hatte sich in den vergangenen Jahren an eine Aufarbeitung gemacht. Aber niemand hatte so polarisiert wie George Pell, der als Erzbischof von Melbourne nach einer Messe 2 Chorknaben missbrauchte, weil sie vom Messwein getrunken hatten.
You're in a lot of trouble.
Jetzt steckt ihr ganz schön in der Klemme, so soll Pell gesagt haben, als er die beiden Jungen in der Sakristei erwischte und sie dann zwang, ihn oral zu befriedigen.
Meiner Meinung nach wiegt das Vergehen erheblich schwerer durch die Begleitumstände, nämlich den Bruch des Vertrauens und den Missbrauch von Macht. Meiner Ansicht nach war ihr Verhalten von erschütternder Arroganz durchdrungen.
In my view, your conduct was permeated by staggering arrogance.
So begründete Richter Kidd seinen Urteilsspruch. Er verurteilte aber auch das Verhalten der Öffentlichkeit. Es gebe eine Hexenjagd gegen Pell, eine Lynchmob-Mentalität, von der halte er, der Richter, sich fern. Doch schonen wollte er Pell nicht in seinen Worten.
The choir boys were the least powerful.
Die Chorknaben waren die schwächsten und rangniedrigsten Individuen in der Kathedrale. Die Opfer waren 13 Jahre alt. Das Ungleichgewicht der Macht zwischen den Opfern und allen Kirchenoberen, sie selbst eingeschlossen, war extrem.
Viele Missbrauchsopfer haben es nicht mehr erlebt, dass die Täter von damals verurteilt werden. Auch einer der Chorknaben von damals lebt nicht mehr. Er starb an einer Heroinüberdosis. Das andere Opfer hatte nur per Video ausgesagt. Ein Teil der australischen Öffentlichkeit zweifelt die Wahrheit dessen an und glaubt an die Unschuld des Kardinals. Der solle nur zum Sündenbock für die Vergehen der katholischen Kirche gemacht werden. George Pell beteuert, nichts von den Vorwürfen sei wahr. Ihm hätten bis zu 50 Jahre Gefängnis gedroht, wenn der Richter in Melbourne das Strafmaß voll ausgeschöpft hätte. Aber der verwies auf das fortgeschrittene Alter des 77-Jährigen.
Mir ist bewusst, dass die Haftstrafe ein echtes Risiko mit sich bringt, dass Sie nicht mehr lebend aus dem Gefängnis herauskommen. Eine Haftstrafe in Ihrem Alter, das muss eine schreckliche Aussicht für Sie sein.
Eine Aussicht, die Pell nicht gewahren möchte. Er will in Berufung gehen. Im Juni soll der Prozess wahrscheinlich beginnen. Solange will der Vatikan noch mit möglichen Konsequenzen warten, eine Aberkennung der Priester und der Kardinalswürde. Und solange werden Missbrauchsopfer noch auf eine Genugtuung warten müssen.
Lena Bodewein berichtete und wir kommen zur Presseschau heute mit Christian Schilmöller.
Es geht nicht nur um den Brexit, sondern auch um eine Zwischenbilanz nach dem ersten Jahr der neu aufgelegten Koalition aus Union und SPD. Aber zuerst wieder nach Großbritannien. Der Generalanzeiger aus Bonn ist ungehalten. Es ist an diesem Punkt nicht erkennbar, dass eine fortdauernde britische Mitgliedschaft im europäischen Club vorteilhaft wäre. Im Gegenteil. Zu schwerwiegend ist die Selbstbezogenheit der britischen Politik, ihre Taub- und Blindheit für die Argumente und Motive der kontinentalen Partner, ihre Unfähigkeit zum Kompromiss. Großbritannien, schon bisher ein schwieriger Partner, wäre ein beständiger Unruheherd, eine latente Gefahr für die Stabilität der Union. Auch aus EU-Sicht heißt es mittlerweile, es ist Zeit für die Trennung. Die Neue Osnabrücker Zeitung ist kaum besser gelaunt. Eine Verschiebung des Austritts macht nur Sinn, wenn es im Gegenzug zwingend ein zweites Referendum gibt. Wer, wenn nicht das Volk als Souverän, soll entscheiden, wenn Regierung und Parlament dazu nicht mehr in der Lage sind? Ansonsten muss es heißen Bye-bye. Und zwar am 29. März. Das wird für beide Seiten hart. Sicher aber wird es die EU besser verkraften als das Königreich. Ihre Schrullen können die Briten dann unter sich pflegen. Die Frankfurter Rundschau geht auf die Große Koalition ein, die nun in ihrer Neuauflage ein Jahr im Amt ist. Das Blatt zeigt sich froh Gemut. Der Vorwurf, dass diese Regierung nicht regieren würde, war immer falsch und ist es auch heute noch. Das zeigen allein die 40 Gesetze und Initiativen, die Merkel und ihre 15 Ministerinnen und Minister bereits auf den Weg gebracht haben. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen listet auf: Entlastungen der Krankenversicherten, Baukindergeld, Mütterrente, Nachdenken über eine Grundrente, geplanter Abbau des Solidaritätszuschlags, Verbesserungen für Kitas, schwarze Null beim Haushalt, Kohlekompromiss, Steuerung von Migration, das sind nur einige Stichworte. Ganz anders klingen da die Nürnberger Nachrichten. Gefühlte Dauer-GroKo, gefühlte Dauer-Merkel, beides hat etwas Lähmendes. Die einzigen, die wirklich davon profitieren, sind die politischen Antipoden, AfD und Grüne, die bei so ziemlich allen wichtigen Themen jeweils die Extrempositionen besetzen, vom Klimaschutz bis zur Migration. Sie binden inzwischen fast ein Drittel aller Wähler. Der Skepsis mag sich die Hannoversche Allgemeine Zeitung nicht anschließen. Manchmal hilft bei der Bewertung der Blick über den eigenen Tellerrand. Welche Staatsführung hätten wir denn stattdessen gern? Die von Rechtsextremen vor sich hergetriebene Präsidentenbewegung aus Paris? Die Chaos-Koalition aus Rom? Die im heillosen Brexit-Nirvana verhedderten Konservativen aus London? Oder die Comedy-Truppe um den narzisstischen Präsidentendarsteller aus Washington?
Schön gefragt. Die Presseschau war das heute Abend mit Christian Schillmöller zum Ende unseres Journals vor Mitternacht hier bei uns im Deutschlandfunk mit Sandra Schulz.